2. Mose 7, Vers 26 bis 8, Vers 11, hört das Wort Gottes. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hinein zum Pharao und sprich zu ihm, so spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen plagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln. Die sollen heraufkommen in dein Haus und in deine Schlafkammer und auf dein Bett, auch in die Häuser deiner Knechte, unter dein Volk, in deinen Backöfen und in deine Backtröge. Und die Frösche sollen auf dich und auf dein Volk und auf alle deine Knechte kriechen. Und der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron: Strecke deine Hand und dein Stab aus über die Nilarme, über die Kanäle und Sümpfe und lasse Frösche über das Land Ägypten kommen. Und Aaron streckte seine Hand über die Wasser in Ägypten und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägyptens. Und die Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten und ließen Frösche über das Land Ägypten kommen. Da rief der Pharao Mose und Aaron und sprach: Bitte den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk, so will ich das Volk ziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Und Mose sprach zum Pharao: Du sollst die Ehre haben, zu bestimmen, auf wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und deinen Häusern vertrieben werden. Nur im Nil bleiben. Er sprach: Auf morgen. Da sprach Mose, wie du gesagt hast, damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. So sollen die Frösche von dir und von deinen Häusern und von deinen Knechten und von deinem Volk genommen werden, nur im Nil sollen sie bleiben. So ging Mose und Aaron vom Pharao weg und Mose schrie zum Herrn wegen der Frösche, die er dem Pharao auferlegt hatte. Und der Herr handelte nach dem Wort Moses und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Und sie häuften sie zusammen, hier einen Haufen und dort einen Haufen und das Land stank davon. Als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es, und hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Lasst uns beten. Großer Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort, denn dein Gesetz, deine Worte sind süßer als Honig, viel süßer als Honig sein, Herr. Es ist das Köstlichste, was es gibt. Und so bitten wir, dass du uns nährst durch diese Wahrheit, die Wahrheit deines Wortes. So gib uns deinen Geist, damit er unsere Ohren öffnet, unseren Verstand, unsere Herzen, Herr, dass dieses Wort in uns gepflanzt wird, damit wir Frucht tragen. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir sind im Prinzip mitten in einem Kampf zwischen Göttern. Wir haben auf der einen Seite den Pharao mit seinen Götzen, mit seinen Zauberern, die Priester seiner Götter. Und auf der anderen Seite steht Mose und Aaron. Aber hinter Mose und Aaron steht Gott, der Allmächtige, derjenige, der alles regiert. Und wir werden in den nächsten Wochen noch sehen, wie der Pharao denkt. Er ist clever genug und mächtig genug, um gegen Gott anzukommen. Wie er denkt, er kann Gott austricksen. Aber Gott wird eine Plage nach der anderen senden. Eine Plage, ein Wunder, ein Schicksalsschlag für Ägypten, um deutlich zu machen, wer Gott ist und wer am Ende gewinnt. Letzte Woche haben wir schon gesehen, warum Gott es macht. Das große Ziel Gottes war Anbetung und Dienst. Gott wollte, dass sein Volk in die Wüste ziehen kann, um ihn anzubeten, um ihm zu dienen. Das große Ziel war die Befreiung seines Volkes, damit das Volk nicht mehr Ägypten dient, sondern seinem Gott. Und heute wiederholt Gott dieses Ziel. Er sagt zum Pharao: So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Mose sollte erneut zum Pharao gehen, wieder in den Palast, um ihm eins deutlich zu machen: Mit Gott ist nicht zu spaßen. Du kannst nicht gegen Gott ankommen, du kannst nicht gegen Gott gewinnen. Und er sollte ihm sagen: Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, dann wird aus dem Nil und aus allen Flussarmen und aus allen Kanälen Frösche übers ganze Land kommen. Gott lässt Mose zum Pharao gehen und lässt ihn von Anfang an deutlich machen, was Sache ist, was passiert, wer bestimmt und wer bestimmt, was geschieht. Wir wissen auch, dass es den Pharao anscheinend nicht beeindruckt hat. Kapitel 8 beginnt damit, dass die Plage kommt. Kapitel 8, Vers 1 beginnt damit, dass Aaron seine Hände über alles Wasser ausbreiten soll und dass er es macht. Und die Frösche kamen über das ganze Land. Der Pharao hat sich geweigert und überall im Land sind Frösche. Das ist auch der Titel der Predigt, sehr kreativ. Überall Frösche. Überall Frösche. Ich habe den Abschnitt in drei Teile aufgeteilt. Wir werden als erstes die Plage selbst betrachten, was war und warum diese Plage so wichtig war. Als zweites die Reaktion des Pharaos. Und als drittes werden wir Gottes Handeln beginnen. Beginnen wir also mit der Plage. Das erste Punkt, die Plage. Gott hatte dem Pharao gesagt, was passiert. Er hatte ihn gewarnt. Gesagt, wenn du dich falsch entscheidest, hat es Konsequenzen. Und weil er nicht auf Gott hören wollte, kamen die Frösche. Aaron hat seinen Stab ausgestreckt, seine Hand über alle Gewässer, die in Ägypten waren. Und die Frösche kamen über ganz Ägypten. Ein Frosch nach dem anderen. Man kann sich das fast bildlich vorstellen, wie man Richtung Nil schaut vom Palast aus und auf einmal sieht man eine Front von grünen Fröschen auf einen zuhüpfen. Ganz Ägypten war mit Fröschen voll. Und vielleicht haben sich die Ägypter am Anfang sogar noch gefreut. Weil Frösche waren damals ein Symbol für Fruchtbarkeit und für Segen. Einer der Götter, den sie hatten, wurde als halber Frosch dargestellt. Es war ein Frauenkörper mit einem Froschkopf. Und diese Gottheit hat der Legende nach am Anfang geholfen, die Menschen zu schaffen. Und jedes Mal in der fruchtbaren Saison, wenn der Nil über die Ufer getreten ist, sind damit Frösche gekommen. Und es war für die Ägypter ein Segen. Aber dieser Segen wird jetzt zum Fluch. Es waren nicht nur ein paar mehr Frösche. Es waren nicht nur ein paar hundert Frösche mehr. Es waren nicht nur ein paar tausend Frösche mehr. Es waren unzählige Frösche überall. Egal, wo du hingegangen bist, überall waren Frösche. Stell dir vor, du gehst abends ins Bett, du hast dich fertig gemacht, Zähne geputzt, Pyjama angezogen, du schlägst die Decke auf und dir springen Frösche entgegen. Und du legst dich ins Bett und sobald du liegst und einschlafen willst, springen Frösche auf dich. Wenn du auf die Toilette gehst und den Klodeckel öffnest, okay, sie hatten damals keine Wassertoiletten wie wir, aber so können wir uns das vorstellen, sind Frösche rausgesprungen. Überall waren die Frösche. Wenn die Ägypter angefangen haben, Teig für Brot zu kneten, sprangen die Frösche rein. Und es waren nicht so kleine Schüsseln, in denen sie Teig kniet haben, es waren große Behälter. Und die Ägypter haben sich ihre Füße gewaschen, haben Wasser und Mehl eingefüllt und haben mit den Füßen ihr Brotteig geknet, um große Mengen kneten zu können. Und platsch, bist du auf einen Frosch getreten. Und vielleicht hast du es geschafft, ein Stück Teig zu kriegen, wo kein Frosch drin war. Und du hast es geknetet und hast es genommen und hast es in den Backofen geschoben. Und in dem Moment, in dem du es in den Backofen geschoben hast, ist der Frosch reingesprungen. Am Ende hattest du knuspriges Brot mit Topping, nämlich gerösteten Frosch. Die Frösche waren überall. Niemand konnte sich davor schützen. Auch der Pharao nicht. Mose hat gesagt, in deinem Schlafzimmer werden sie sein und in deinen privaten Zimmern werden sie sein und in deine Backöfen werden sie springen und in deine Backtröge werden sie hüpfen. Gott fängt an zu handeln. Die Ägypter haben ihre falschen Götter angebetet. Und sie haben die Schöpfung zu ihrem Gott erhoben. Und sie dachten, wenn sie ihre falschen Götter anbeten und Opfer bringen, dann helfen sie ihnen. Und jedes Jahr, wenn die Frösche kamen, dachten sie, die Frösche sind was Wunderbares. Und die Frösche sind was Wunderbares. Heute noch, weil sie die Natur im Gleichgewicht halten. Gott hat sie geschaffen, um nützlich zu sein. Aber in diesem Moment, in diesen Tagen in Ägypten, wurden sie zur Plage. Und Gott zeigt, wer Gott ist. Und wie in der letzten Plage, als der ganze Nil zu Blut wurde und die Lebensader Ägyptens gestoppt wurde, zeigt Gott, wer die Macht hat. Er sendet Frösche. Und er kann diese Frösche senden als Segen, dass sie die Insekten zurückhalten. Oder er sendet sie als Plage. als Fluch. Aber er ist es, der entscheidet, wie viele Frösche zu welchem Zeitpunkt kommen. Die Ägypter dachten, sie könnten ihre Gottheiten beeindrucken durch die richtigen Opfer, durch die richtigen Rituale, durch die richtige Anbetung, durch den richtigen Altar. Aber Gott ist davon nicht beeindruckt gewesen. Gott ist von dem Götzendienst der Ägypter nicht beeindruckt geworden und von dem falschen Verhalten des Pharaos gegenüber Gottes Volk. Und er bestimmt, was am Ende geschieht. Und Gott macht eine Ansage. Es ist nicht einfach so, dass die Frösche gekommen sind. Gott hat dem Pharao gesagt, dass sie kommen werden. Und er hat ihm gesagt, warum sie kommen und wie und wann sie kommen. Gott ist der Gott, der Mächtige. Und er macht diesen Punkt hier. Und er zeigt es deutlich durch die Plage. Und das Bild ist für uns etwas amüsant, weil wir aus der Distanz betrachten können. Und weil wir nicht mittendrin sind. Aber ich schätze, für die Ägypter war es nicht so amüsant wie für uns. Und für den Pharao auch nicht. Und der Pharao reagiert. Und das ist der zweite Punkt, den wir betrachten, die Reaktion. Was würdet ihr machen, wenn ihr der Pharao wärt? Überall im Palast sind Frösche. Die ganze Nacht über haben sie gequakt, ihr konntet nicht schlafen. Morgens steht ihr auf, vielleicht habt ihr gerade ihre erste Tasse Kaffee geschafft, ohne dass ein Frosch reingesprungen ist. Ungefähr so. Und dann setzt ihr euch auf euren Thron, um eure Regierungsgeschäfte zu machen. Und die Frösche sind immer noch überall. Und sie hüpfen und sie quaken. Und alles ist voller grünen Fröschen. Wir können uns nur vorstellen, wie verzweifelt der Pharao sein gewesen ist. Und er macht das, was er tun muss. Er ruft seine Berater. Unter diesen Beratern waren die Priester seiner Götter und die Zauberer seiner Götter. Und er sagt, hier Zauberer, macht was. Macht was. Und sie machen was. Nicht sehr beeindruckend, aber sie machen was. Sie zaubern Frösche hervor. Ganz großes Kino. Sehr kompliziert, wenn das ganze Land voller Fröschen voll ist. Man kann sich fast vorstellen, wie sie, bevor sie zum Pharao gekommen sind, sich Boxen oder Kisten oder ihre Kleidung mit Fröschen vollgestopft haben, dass wenn sie vom Pharao sind, das große Wunder vollbringen können, dass Frösche hervorkommen. Aber wir alle können uns vorstellen, wie begeistert der Pharao war. Nämlich gar nicht. Ich meine, das Letzte, was man in der Situation braucht, sind noch mehr Frösche. Das Letzte, was man in der Situation macht, sind Zauberer, die das Gleiche nochmal machen. Man braucht Leute, die die Frösche beseitigen können. Das Problem war also nicht gelöst mit seinen Beratern, mit seinen Zauberern, mit seinen Priestern. Der Pharao war am Ende. Er war so verzweifelt, dass er den letzten Menschen, den er wahrscheinlich sehen wollte, zu sich ruft, nämlich Mose. Er war so verzweifelt, dass sein letzter Strohhalm, an den er sich gegriffen hat, der Gott ist, den er gerade versucht zu bekämpfen. Er wendet sich an Gott selbst und an Mose, seinen Stellvertreter, und er bittet Mose und Aaron, bittet den Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt und von meinem Volk. So will ich mein Volk ziehen lassen, so will ich das Volk ziehen lassen, damit es dem Herrn Opfer darbringen kann. Was für ein wunderbares Versprechen vom Pharao. Er ist so verzweifelt, dass er das tut, was er eigentlich nie tun wollte. Das Volk Israels ziehen lassen. Er ist bereit, das zu tun, was er nicht tun wollte, Gott gehorsam sein. Wir müssen vorsichtig sein. Am Ende, im letzten Vers lesen wir, als aber der Pharao sah, dass er Luft bekommen hatte, verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie. Er hatte eigentlich nur gehofft, dass irgendwie die Frösche verschwinden. Und als die Frösche weg waren, hat er sich doch wieder umentschieden. Und das ist die Situation, die wir kennen. Das ist die Reaktion, die wir aus unserem Alltag kennen, aus unserem Leben kennen, oder nicht? Von unseren Freunden, von unseren Nachbarn, Verwandten, wer auch immer. Wenn es ihnen schlecht geht, dann bitten sie uns. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann sagen sie, kannst du bitte für mich beten? Und wir tun das, wir tun es mit Freude. Und wir tun es mit Zuversicht, weil wir wissen, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Und Gott will, dass wir beten und Gott will auch, dass wir für die beten, die ihn nicht kennen. Aber wie oft erleben wir es, dass wenn es ihnen besser geht, dass ihnen Gott dann wieder egal ist. Und dass sie dann mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Oder es gibt die Leute, die sagen, wenn ich an Gott glauben soll, muss er mir schon etwas zeigen. Er muss mir erstmal was geben, damit ich an ihn glaube, damit ich ihm gehorsam bin. Er muss mir helfen, und wenn er ihm geholfen hat, dann entscheiden sie sich doch wieder um. Und manchmal kennen wir das sogar von unseren christlichen Freunden, oder nicht? Vielleicht aus unserem eigenen Leben. Wenn Gott wirklich will, dass ich das tue, was er von mir in seinem Wort fordert, dann muss er mir erstmal was anderes dafür geben. Dann muss ich erstmal Segen dafür haben, damit ich dann gehorsam bin. Und in all diesen Situationen ist immer das Gleiche. Wir stellen Bedingungen an Gott. Wir stellen Bedingungen, die Gott erfüllen muss, damit wir das tun, was Gott eigentlich fordert. Und jedes Mal geht es darum, dass ich was bekomme, aber am Ende, das ist ein falscher Ausdruck, aber am Ende Gott leer ausgeht. Gott nicht das bekommt, was er fordert. Am Ende wird Gott ausgenutzt. Und das Banale ist, wir denken, wir können Gott ausnutzen. Das Banale ist, wir denken, wir können Gott so manipulieren. Aber was wir hier sehen, ist eigentlich, dass Gott unter Kontrolle ist. Dass alles unter Kontrolle hat. Dass Gott derjenige ist, der bestimmt. Seht ihr, der letzten Halbsatz heißt, so wie der Herr es gesagt hatte. Gott wusste, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Gott hat es Mose vorausgesagt, dass der Pharao das Volk nicht ziehen lässt. Und Gott hatte Mose gesagt, ich werde viele Wunder an Ägypten tun, damit sie sehen, wer der Gott ist. Nicht nur zwei, viele. Gott wusste es. Die Frage ist, warum hat Gott es dann trotzdem getan? Warum hat Gott die Plage nicht andauern lassen? Ich meine, das Blut im Nil war 7 Tage lang dort. Von den Fröschen wissen wir nicht, wie lange es war, aber es scheint nicht so lange. Es scheint nur 1-2 Tage gewesen zu sein. Jetzt bringen wir uns zum dritten Punkt. Warum hat Gott es getan? Weil Gott handelt. Das ist der dritte Punkt. Gottes Handeln. Das ist ein Punkt, den ich jeden Sonntag bringen kann, weil in allen Plagen, die in Ägypten kommen und die über Ägypten kommen, handelt Gott. Es ist immer Gottes Handeln. Aber hier sehen wir etwas Besonderes. Wir sehen Gottes Gnade gegenüber dem Pharao, aber wir sehen vor allem Gottes Gnade gegenüber Mose. Und über die besondere Stellung, die Mose hatte. Mose hat etwas getan, was ich niemals tun würde. Der Pharao war verzweifelt und er bittet Mose nur, dass er betet, dass er den Herrn bittet. Aber Mose hat den Mut zu sagen, okay, und du bestimmst, wann die Frösche aufhören. Mose hatte den Mut, zum Pharao zu sagen, nach deinem Wunsch wird Gott handeln. Ich weiß nicht, ob ich jemals den Mut hätte, das zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt die Autorität aus dem Wort Gottes haben, sowas zu sagen. Aber Mose konnte es tun, weil Mose der Stellvertreter Gottes war. Erinnert euch daran, kurz bevor Mose nach Ägypten gegangen ist, hat Gott zu ihm gesagt, und du wirst der Gott für den Pharao sein. Du wirst meine Rolle einnehmen. Mose hat eine ganz spezielle Rolle. Und diese ganz spezielle Rolle hat dazu geführt, dass Mose so etwas sagen konnte. Dass er dem Pharao die Wahl lassen konnte. Und er tut es, um eines deutlich zu machen, damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Mose hat es nicht getan, um dem Pharao einen Gefallen zu tun. Mose hat es nicht getan, weil er dem Pharao Mitleid hat und gesagt, okay, die Plage war jetzt schon etwas hart, jetzt kannst du, komm, wir tun jetzt was für dich. Sondern er hat es getan, weil seine Zauberer haben es nicht geschafft, die Frösche aufzuhalten. Seine Götter haben nichts dagegen tun können. Aber der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Schöpfer von Himmel und Erde, derjenige, der alles in der Hand hält, der kann zu dem Zeitpunkt, wenn er will, plötzlich alles beenden. Und das tut Gott. Mose und Aaron sind aus dem Palast gegangen und sie haben vor dem Herrn geschrien und Gott war ihnen gnädig. Und am nächsten Morgen hat die Plage der Frösche aufgehört. Alles, was die Ägypter versucht haben, ist gescheitert. Alles, was der Pharao versucht hat in seinem Götzendienst, ist gescheitert. Aber Gott hat es gemacht. Aber hier ist der Punkt. Gott hat es nicht so gemacht, wie der Pharao es sich gewünscht hat. Gott hat nicht so gehandelt, wie wir es uns manchmal wünschen. Gott hat einfach nur die Frösche beseitigt und sie sind gestorben. Aber sie lagen immer noch im Palast rum und im Bett des Pharaos und vor dem Thron des Pharaos. Und sie mussten zusammengekehrt werden. Gott handelt nach seinen Maßstäben. Und obwohl es so aussieht, als ob der Pharao sagen könnte, wann was geschieht, macht Gott in diesem Handeln immer noch deutlich, dass er derjenige ist, der bestimmt. Niemand kann ihm sagen, wie die Dinge sein sollen. Und Mose hat sogar gesagt, die Frösche werden weg sein, aber im Nil werden sie weiterhin leben. Und sie werden nur noch im Nil sein. Und es ist so geschehen. Die Frösche waren gestorben. Seht ihr, Vers 9 und 10. Und der Herr handelte so, wie Mose gesagt hatte, und die Frösche starben in den Häusern, in den Höfen und auf dem Feld. Und sie häuften sie zusammen, hier einen Haufen und dort einen Haufen, und das Land stank davon. Und jetzt kann sich jeder überlegen, was ist schlimmer? Frösche oder tote Frösche, die stinken? Die vermodern. Sie wurden zusammengekehrt auf einen Haufen und gepackt, und dann lagen sie dort in der Sonne Ägyptens, und wir wissen, wie sehr Tiere oder Fleisch, was vermodert, stinken kann. Aber jetzt haufenweise Frösche, die in der knallenden Sonne vermodern, ist noch extremer. Und was wir hier sehen ist, obwohl der Pharao denkt, er kann mit Gott spielen und er kann Gott austricksen, lässt Gott nicht mit sich spielen. Gott ist derjenige, der die Macht hat und der die Autorität hat. Und er macht es deutlich, der Pharao verstockte sein Herz wieder und er hat nicht auf Gott gehört, so wie der Herr es gesagt hatte. Alles läuft nach Plan. Gut, die Israeliten denken vielleicht nicht nach ihrem Plan. Und der Pharao hat sich gedacht, ah, endlich, aber es läuft doch nicht nach seinem Plan, es läuft nach Gottes Plan. Und das ist das, was wir im gesamten zweiten Buch Mose finden, was wir vor allem in den Plagen finden, das ist das Gericht Gottes. Und niemand kann dem Gericht Gottes entkommen, auch der Pharao nicht. Er denkt es mehrmals und er denkt manchmal, er hat gewonnen und er sagt, ich lasse das Volk ziehen, ach, ich lasse das doch nicht ziehen. Aber am Ende, wenn wir die 10. Plage, den wirklichen Fluch, den Tod der Erstgeburt sehen, dann sehen wir, wer am Ende gewonnen hat. Der Engel des Herrn. Gott selbst ist derjenige, der gewinnt. Seht, Gott hat die Frösche gesandt und er hat sie sterben lassen. Es ist der Gott, der alles in seiner Hand hat, der alle Macht hat. Und das ist unser Gott. Seht ihr, wir dürfen niemals denken, die Geschichten im Alten Testament beschreiben den Gott Israels und die Geschichten im Neuen Testament beschreiben unseren Gott. Das ist unser Gott, der alle Macht hat über die Schöpfung, der Wasser in Blut verwandeln kann. Derselbe Gott, der später Wasser in Wein verwandelt. Der Gott, der die Frösche in Scharen kommen lassen kann und sie wieder nehmen kann, ist unser Gott, Christus, der nach der Auferstehung zu seinen Jüngern gegangen ist und gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Der aufgefahren ist in den Himmel, sich zu Rechten Gottes gesetzt hat und dort die Herrschaft über alle Schöpfung von Gott bekommen hat, ist unser König geworden. Wir sehen unseren Gott, der handelt. Christus, den Allmächtigen, der uns als Haupt, als König der Kirche gegeben ist. Und so wie Gott damals für die Israeliten gekämpft hat, so kämpft Gott für uns. So kämpft Gott für uns, wenn wir falsch behandelt werden, wenn wir benachteiligt werden, wenn wir vielleicht in Zukunft verfolgt werden und unterdrückt werden. Gott kämpft für uns. Christus ist auf unserer Seite. Und Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wer kann uns verklagen? Wer kann uns von Christus trennen? Christus ist für uns gestorben und uns gerechtfertigt und sitzt zu Rechten Gottes und tritt für uns ein. Niemand und nichts reißt uns mehr aus der Hand Gottes. Weder Leben noch Tod, weder Hohes noch Tiefes, weder Hungersnot noch Verfolgung, weder Schwert noch irgendein Leiden. Nichts reißt uns von Christus. Er kämpft für uns und er hält uns bis zum Ende. Lasst uns beten.